Ihr Lieben, kurze Vorbemerkung. Wenn wir die letzten Wochen eine Predigtreihe haben in alle Welt, dann sollte uns bewusst sein, was für ein Vorrecht es ist, dass wir darüber ganz frei sprechen können. Wir gerade gebetet haben, dass es Geschwister auf der Welt gibt, die kostet es das Leben, überhaupt über Jesus zu reden. Ja, wir sind mitten in der Predigtreihe in aller Welt. Da war die Rede von Gottes großem Herzen, das so voller Liebe ist, was für jeden Menschen brennt. Und dann, als logischer Mann, gab es die nächste Predigt. Gottes großem Herzen entspricht eine große Vision, nämlich, dass alle Welt gerettet wird, dass jeder Mensch begreift, dass er angenommen und geliebt ist von Gott. Und heute die Frage, was ist deine Vision? Vision, das ist ja ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft in mir hervorruft. Leidenschaft erzeugt, Begeisterung auslöst. Also ich glaube zumindest, Gott ist unendlich begeistert von seinem großen Auftrag, dass wir in alle Welt gehen sollen, um den Menschen von ihm zu erzählen. Aber, kurze Einstiegsfrage, was haben diese ersten Predigten bei dir ausgelöst? Leidenschaft? Begeisterung? Wir haben gehört von einem Petrus, dessen Blick erst geweitet werden musste, der, als der Auftrag kam, er nur an Jerusalem gedacht hat und wie mühsam es war über Jahre, dass er verstanden hat, Gott hat alles im Blick. Und du sagst, meine Güte, ich wäre ja froh, wenn ich schon an der Stelle von einem Petrus wäre, der wenigstens begriffen hat, dass er sich um Jerusalem und die Menschen dort kümmern sollte. Dieser ganze riesige Auftrag, der ist nicht eine Nummer, der ist tausend Nummern zu groß für mich. Wo soll da mein Platz in dieser großen Vision sein? Und wir wollen heute nachdenken, wo verortest du dich innerhalb von diesem Auftrag? Erzeugt dieses ständige Regen über den großen Auftrag eher Druck bei dir? So ein, oh, jetzt müsste ich aber, man sollte aber, ich versuch's bald. Vielleicht bist du einer, der hier vorne stehen könnte und Wunderbares erzählen könnte. Wir haben fantastische Dinge gehört, wie unsere Geschwister Bosselmann, die hier gestanden haben. Ja, wir haben erlebt, wir sind eingeladen worden und wir haben erlebt, Jesus lebt. Und du warst, wir wissen, da waren einige, die haben diese Einladung ausgesprochen, die könnten jetzt tolle Sachen erzählen. Aber bevor wir die nächsten Schritte gehen, um über diesen Auftrag nachzudenken, und ich sage schon, diese Predigtreihe ist ja noch nicht zu Ende, es wird noch einiges kommen, müssen wir auch ehrlich sein und über Enttäuschung reden. Vielleicht sagst du, also mich befragt zu diesem Thema bitte auf keinen Fall. Ihr könntet mit all dem, was sich in mir angesammelt haben, gar nicht umgehen. Wie oft habe ich Einladungen verteilt? Den Zettel für den Alpha-Kurs, Einladung fürs Lichterfest und nichts. Es ist immer wieder versandet. Boah, meine Kollegen, die verdrehen schon die Augen, wenn ich nur den Ansatz mache, irgendwie was von meiner Gemeinde zu erzählen. Und am allerschwierigsten, fragt mich bloß nicht zu meinen Kindern und zu meiner Familie. Wie viel Schmerz und Enttäuschung gibt es, dass gerade unsere Ängsten, unsere Liebsten nichts von Gottes großer Liebe wissen wollen. Und die mehr als verdrehte Augen machen wie die Kollegen, sondern die können auch ziemlich gemein sein in ihren Äußerungen, als die dummen, frommen Spinner, die anscheinend keine andere Aufgabe haben, als sich dort sonntags in diese Gemeinde zu setzen. Auch wir haben als Gemeinde auch einige Aktionen die letzten Jahre gemacht. Und da wird gefragt, was ist denn hinterher rausgekommen? Also wir stehen zwischen den wunderbaren Geschichten, Taufen, die wir feiern, und dem großen, eigentlich zerrinnt uns so vieles durch die Finger. In der Lesung haben wir gerade von den Jüngern gehört. Also eigentlich von 7, die da unterwegs sind. Man, die müssten voller Euphorie sein. Die haben erlebt, Jesus ist auferstanden. Petrus hat vor dem leeren Grab gestanden. Jesus war durch die verschlossene Tür zu ihnen gekommen. Er hatte sich ihnen gezeigt. Thomas war dabei, der durfte trotz aller Zweifel, durfte der Jesus sogar so nahe kommen, dass er seine Hände in die Wunden von Jesus legen durfte. Jesus lebt. All dieses Auf und Ab von dem, was sie mit ihm erlebt hatten, dieses Unfassbare, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was er ihnen vorher zwar immer schon erklärt hatte, sie nicht verstanden hatten. Dieses tiefe, tiefe, tiefe Tal und Jesus lebt. Müssten die nicht eigentlich über dem Boden schweben, begeistert, Jesus lebt und das herausschreien? Und was machen sie? Sie kehren zurück an den See. Der See Tiberias, ein anderes Wort für den See Genezareth, das war das, wo sie herkamen. Das ist das, was sie kannten. Sie kehren zurück in ihren Alltag. Und das wissen sie noch aus ihrer Zeit als Fischer, auch wenn 3 Jahre vergangen sind. Fische fängt man immer nachts. Sie kehren also in das zurück, was ihnen früher Sicherheit gab. Und ich finde, diese Lesung holt mich ab, wo ich oft stehe. Eigentlich sollten mich die Begegnung mit Jesus auch euphorisch machen. Seine Kraft, Erfahrung von Gebetserhörung, die mich getragen haben, Dinge, die ich erlebt habe, eine fantastische Worship Night, ihr wart auf einer Konferenz, Begeisterung. Wie lange hält das vor bei euch? Ich finde mich bei den Jüngern wieder. Ich kehre zu meinem Tagesgeschäft zurück. Und Begeisterung und Leidenschaft zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ich verbeiß mich dann wieder in meine Alltagspflichten und ich vergesse die Berufung, die Jesus eigentlich auf mein Leben gelegt hat. In der Geschichte hören wir, es kommt noch schlimmer, die kehren nicht nur in ihren Alltag zurück, sondern das ist nicht mal erfolgreich, denn ihre Netze bleiben leer. Der absolute Tiefpunkt ist erreicht. Es ist Dunkelheit um sie rum. Und ich glaube, so eine schwarze Nacht, die könnten wir jetzt auch mit unseren eigenen Geschichten füllen. Erfolglosigkeit im Job, Beziehungsschwierigkeiten, vielleicht auch Gemeindeerfahrung. Und dann, das sind unsere Tiberias-Erfahrungen, kommt Jesus. Er ist in dieser Nacht schon da. Und das ist das Erste, was ich sage, Jesus ist immer da. Auch wenn wir hören es gleich nach der Geschichte, ihn nicht erkennen. Jesus lässt uns niemals aus den Augen. Wir verlieren ihn aus den Augen, aber er uns nicht. Er ist schon da in dieser Dunkelheit und er spricht sie an. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Kinder, das ist nämlich das, was wir sind in seinen Augen. Geliebte Kinder, das ist das, was er für uns erworben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, wenn wir Jesus aufnehmen. Und genau da spricht er sie an, sagt er, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Mit dieser kleinen Frage deckt er das ganze Elend auf. Nein, sie haben nichts. Vielleicht ist es gut, dass er sie als Kinder annimmt, denn Kinder haben weniger Angst, ihr Gesicht zu verlieren. Wir haben ja da so unsere Mechanismen. Kinder sagen offen, das will ich nicht. Aber Jesus weiß, dass sich in unserem Herzen auch Resignation eingenistet hat. Er kann da hineinsehen und er fragt, habt ihr nichts zu essen? Und er weiß doch die Antwort längst. Jesus weiß es doch längst. Aber was er möchte ist, dass wir unsere Ohnmacht bekennen. Manchmal sagen wir, Jesus, du weißt doch von uns. Und trotzdem möchte Jesus dass wir sagen, ja, unsere Hände sind leer, dass wir unsere Leere zugeben. Das fällt uns oft so schwer, obwohl wir sagen, wir wissen, Jesus hat alles. Und zu sagen, ich bin bedürftig, auch vor Jesus, das fällt uns schwer. Dabei müssen wir unsere Sehnsucht hinausschreien. Wir müssen uns ja nicht verstellen. Wir müssen unsere Nachterfahrungen nicht vor ihm verschweigen. Er hört uns zu. Aber, so habe ich Jesus erlebt, er wartet darauf, dass wir vor ihm ehrlich werden. Es ist nicht einfach, für ihn Zeugnis zu geben. Es ist auch nicht immer einfach, als Gemeinde gut miteinander umzugehen, einander zu dienen, zu lieben, zu vergeben, immer wieder. Jesus provoziert am Ufer Ehrlichkeit, entlastende Ehrlichkeit. Wir sagen, Herr, hier sind wir mit unserem Versagen. Hier bin ich mit meiner Leere, die das erzeugt hat. Und dann sagt Jesus ganz ruhig, werft eure Netze noch einmal aus, auf der rechten Seite. Also ich glaube nicht, dass die Fische auf dem See Tiberias so eine Linkslastigkeit haben und immer, wenn ein Schiff kommt, nur links lang schwimmen. Ihr ahnt die Bildhaftigkeit dieser Sprache, sondern zu sagen, auf der rechten, der richtigen Seite, das, was Jesus zeigt, hört doch auf mich, hört auf mich. Und die Jünger hören auf mich, auf ihn, den sie, und das ist das Erstaunliche, wenn man die Geschichte anguckt, noch gar nicht erkennen. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, was ist denn das eigentlich, wenn sie ihn noch gar nicht erkannt haben? Auf welche Stimmen hören wir? Kleine Seitenfrage. Oder haben sie sich doch erinnert, da kommt uns doch was bekannt vor? Haben wir das nicht schon damals erlebt, als Jesus uns beauftragt hat und uns gezeigt hat, dass wir, wenn wir auf ihn hören, sogar nicht mehr Fische fangen werden im See Tiberias, sondern Menschenfischer werden? Auf jeden Fall fordert er sie zu diesem zweiten Versuch auf. Und das Netz wird wieder ausgeworfen und es funktioniert. Und einer sagt plötzlich, es ist der Herr. Und es ist der Jünger, von dem es heißt, es ist der, der Jesus lieb hatte. Wir wissen, es ist Johannes. Warum merkt Johannes es zuerst? Das hat was mit dieser Liebesbeziehung zu tun. Er war der, der am Herzen von Jesus ruhte. Wo die anderen manchmal aktiv waren, hat er Zeit mit Jesus verbracht. Er kannte seinen Herrn. Und die Liebe erkennt ihn. Nicht die Wissenschaft, nicht die Aktion, nicht die Pflichterfüllung, Eifer, Klugheit, sondern die Liebe erkennt Jesus. Und die Netze füllen sich. Jesus zeigt sich mitten im Alltag, mitten in der Erfahrung von vergeblicher Arbeit. Und gleichzeitig ermutigt er uns, das Netz noch einmal auszuwerfen. Ihr wisst, ich liebe es, Beispiele zu erzählen. Aus unserer Mitte oder oft muss mein Mann dafür herhalten, aber genauso oft habe ich auch schon meine Freundin Doris zitiert. Ich werde heute mal in der Predigt Doris zu mir nach vorne bitten. Ich muss es nicht mit meinen eigenen Worten machen, denn Doris, danke, dass du das machst und Teil dieser Predigt wirst. Okay. Also Doris, ich kenne dich ja, nun ist es ja immer so, ich sage jetzt, ich kenne sie, ihr wisst, wir gehen so viele Jahre schon eng miteinander und ich weiß, du liebst den Auftrag von Jesus, zu den Menschen zu gehen. Und jetzt haben wir gesagt, wirf doch dein Netz da und da aus. Du bist der eine, die wirft viel ihr Netz aus, aber erzähl mal, wo hast du für dich erkannt, ist ein besonders guter Ort, der rechte Platz, dein Netz auszuwerfen?
Ja, also ich habe immer irgendwas Christliches in meiner Tasche und warte auf Gelegenheiten, die sich so im Alltag ergeben und auf meinen Mut. wenn mein Mut mir gerade, wenn ich gerade genug Mut habe und sich eine gute Gelegenheit ergibt, dann bin ich auch im Alltag spontan und reaktionsfreudig. Aber im Allgemeinen sind es so meine Arbeitskollegen, mit denen verbringe ich ja am meisten Zeit. Und ja, da investiere ich mich besonders.
Ja, sag mal ganz praktisch, wir wollen ja auch ein bisschen was praktisch hören. Wie fängst du an mit deinen Kolleginnen? Es sind ja bisher meistens Frauen, die da mit dir zusammenarbeiten. Ja, aber mit denen du dann so Kontakte knüpfst.
Ja, das ist eigentlich einfach. Zuhören, ja, Freundschaften schließen, ja, wieder zuhören, beten und zu Geburtstagen einladen. Ja, und dann irgendwann abwarten und irgendwann kommt dann die Zeit, wo man vielleicht mal zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen kann, vielleicht zum Gottesdienst und zum Alpha-Kurs.
Okay, ja, ich habe, glaube ich, auch in irgendeiner Predigt schon erzählt, dass dieses gerade dann eure Großzügigkeit, Menschen einzuladen, ein Türöffner ist. Und jetzt, wie erfolgreich bist du damit?
Also ich habe es tatsächlich geschafft, eine Kollegin einzuladen, aber nicht sie ist gekommen, sondern ihr Mann. Der hatte eine sehr, sehr schwierige Lebenssituation und der ist zum Alpha-Kurs gekommen. Und da war ich auch sehr froh.
Wunderbar. Und dann, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass er dann hier zur Taufe war oder wir ihn jetzt hier unter uns haben, nachdem er den Alpha-Kurs ja mitgemacht hat.
Nein, das ist leider komplett verpufft, da ist hinterher gar nichts passiert. Das war relativ enttäuschend. Da habe ich auch, ich hatte mehr erwartet und mehr gehofft, aber ja, das ist leider nicht so gewesen.
Ja, Anschum, wir haben ja ein bisschen vorher darüber gesprochen, dass wir mal nicht eine Erfolgsstory in den Vordergrund stellen wollten. Das erleben wir eben auch. Und du hast nicht nur eine Einladung verteilt, sondern du hast ja einen Teil deines Lebens investiert. Ich kenne ja dieses Paar, um das du dich gekümmert hast. Da gehörten viele Gespräche zu, viele, viele Dinge, bis dann endlich er dann zu dem Alpha-Kurs kam. Und dann hinterher festzustellen, mein Netz ist leer geblieben. Und dann haben wir noch eine gute Freundin, für die beten wir seit 30 Jahren?
Über 30 Jahren,
Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
Ja, also diese spezielle Freundin ist wirklich sehr speziell. Ja, und es ist auch wirklich dramatisch mit anzusehen, in wie viel Lebensschwierigkeiten sie gerät. Es ist so dramatisch anzusehen, dass man gar keine Worte mehr hat. Und ich missioniere und erkläre und mache und tue und bete. Sie hat eine Bibel, sie hat alles.
Und sie hat zwei Alpha-Kurse, weiß ich sogar, mitgemacht, oder?
Zwei Alpha-Kurse angefangen und einen durchlaufen.
Ach so.
Aber bei dem Heilig-Geist-Wochenende war sie nicht dabei. Und gerade letzte Woche war sie wieder da bei uns, hat uns einen Brief geschrieben, in dem sie all ihr Lebenselend aufgeschrieben hat. Und dann schrieb sie einen Satz: Doris, ich weiß, du würdest jetzt sagen, komm endlich in eine Gemeinde und schließ dich einer Kleingruppe an. Das waren ihre Worte.
Ja, und wir können keine Erfolgsstory erzählen. Wir geben ja nicht auf. Wir haben schon 30 Jahre gebetet. Wir schaffen, naja, so alt sind wir jetzt schon nicht mehr 30, würde ich sagen. Aber wir werden weiter beten. Aber, und deswegen habe ich Doris natürlich auch, Doris ist ein Beispiel dafür, dass wir sagen, jetzt könnten wir uns zurückziehen. Zu sagen, dieser Auftrag Gottes mag ja sein, aber bei mir funktioniert der nicht. Das müssen andere machen. Und du hast das Wort gehört, wirf dein Netz noch einmal aus. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal angedeutet in der Predigt über Großzügigkeit. Du hast nämlich dein Netz wirklich noch mal im Bereich Arbeitskollegen ausgeworfen. Vielleicht magst du davon noch kurz was erzählen.
Ja, das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, dass ich jetzt seit 2,5 Jahren in einer neuen Wohngruppe arbeite. Und ich bin jetzt mit einer sehr, sehr netten Kollegin im September eine Woche mit meinen behinderten Menschen verreist. Und ich habe sehr lange vorher für diese Reise gebetet, damit sich irgendeine Tür öffnet in dieser Reise, weil ich wusste, ich werde eine ganze Woche mit dieser Kollegin verbringen. Und ich wollte nicht, dass wir nur Smalltalk machen, sondern ich wollte, dass wir irgendwann in die Tiefe kommen. Und wir sind am Mittwoch losgefahren und am Montag berichtete sie, dass sie ganz, ganz schwierige Lebensumstände gerade hat. Und ich habe gar nicht gefragt, weil ich dachte, ich habe gerade eine Woche Zeit und irgendwann wird vielleicht dieser Zeitpunkt sein, wo sie anfängt zu erzählen. Und dann saßen wir so und warteten auf einen Dampfer, weil wir mit unserem behinderten Dampfer gefahren sind. Und das Wetter war schön und dann fing ich an und fragte so ganz vorsichtig. Und dann sagte sie, sie möchte nichts erzählen. Und dann sage ich, okay, hast du jemand anders, mit dem du darüber reden kannst und so. Und plötzlich brach das aus ihr heraus. Ihr ganzes Lebensschicksal, die ganze schwierige Situation brach aus ihr heraus. Und es war wirklich so furchtbar mit anzuhören, dass ich ihr nur sagen konnte, weißt du was, wir haben jetzt fast noch eine ganze Woche Zeit. Ich kann dir anbieten, dass wir jeden Abend miteinander für deine schwierige Situation beten. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Das will ich sehr gerne. Und ab da habe ich jeden Abend so einen kleinen Alpha-Kurs gemacht. Ich durfte mal meine Bibel mitbringen. Ich habe ihr einen Bibelvers vorgelesen. Ich durfte, habe mir ein Lied rausgesucht, habe ihr ein Lied vorgespielt. Ich durfte jeden Abend mit ihr Hand in Hand beten für die Situation. Und sie war jedes Mal so bewegt und gerührt und fragte dann, wieso betest du zu Jesus und nicht zu Gott? Und kamen ganz, ganz viele Fragen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt mit dieser Kollegin weitergeht.
Also, danke, Doris, für dein... Es ist nicht fantastisch, wenn wir nicht aufgeben, weil es nämlich nicht unser Auftrag ist, sondern es ist Gottes Sehnsucht, die dahinter steht, jedem Menschen zu begegnen. Und ich lade dich ein, heute loszulassen, deinen Schmerz, deine Enttäuschung, die dir den Weg verbaut, zu sagen, ich will neu mich aufmachen, zu gucken, wo bin ich Teil von Gottes Plan. Und in der Vorbereitung hatte ich einen ganz kurzen Nebengedanken, den ich teilen möchte. Vielleicht gibt es hier aber auch Menschen unter uns, die eigentlich wie Petrus schon längst eine Berufung empfangen haben, ein Wort von Gott. Diese Situation dort an dem See führte den Petrus ja genau wieder dahin zurück, wo er Jesus begegnet war. Die Bibelleser erkennen, es ist fast die gleiche Geschichte. Die Netze, die leer sind und Jesus, der sagt, fahr noch mal raus. Und Petrus, der dann eine Begegnung mit Jesus hatte, sagt, ich bin eigentlich nichts. Und er sagt, doch, genau du sollst Teil meines Teams sein. Dich werde ich für meinen Auftrag gebrauchen. Und von nun an wirst du Menschenfischer sein, ein altmodisches Wort. Du wirst Menschen in Kontakt mit mir bringen, sie mit mir bekannt machen. Und Jesus schafft es, genau diese Situation nochmal zu erzeugen, um Petrus zurückzubringen zu seiner Berufung. Und deswegen ein kurzer Gedanke für diejenigen unter uns, sagen, eigentlich weiß ich schon, diese Frage, die ihr da oben stellt, was ist deine Vision, was ist dein Auftrag, brauche ich eigentlich gar nicht mehr hören und mit euch nachdenken. Eigentlich weiß ich es, aber die Dinge in meinem Leben haben es zugeschüttet. Darf ich dich, wenn es dich betrifft, herausfordern zu sagen, halte das Jesus hin und sag, ich will zurückkehren. Jesus bereut es nicht, dich berufen zu haben. Ein Petrus, der hat doch wirklich also so viel Mist gemacht. Der hat Jesus verraten und alles. Er wäre es nicht mehr wert gewesen, Teil dieser Berufung zu sein oder des Auftrags zu sein. Das thematisiert er gar nicht. Es geht nachher nur noch um dieses, hast du mich lieb? Willst du den Auftrag annehmen? So ist Jesus und das gilt auch für dich, wenn du sagst, da ist eigentlich was Verschüttetes. Dann bring es Jesus, rede vielleicht auch mit jemandem darüber, geh zum Segnungsdienst und lass es dir neu zusprechen. Und dann wechselt ja die Szene am Ufer. Jesus hat am Ufer schon ein Feuer gemacht. Interessanterweise, da liegt sogar schon Fisch drauf. Es zeigt eigentlich, die Fische, die Jünger da gefangen haben, die braucht er gar nicht. Alles ist schon bereit für ein Frühstück. Eigentlich ist es ein Abendmahl am frühen Morgen. Ein Ort, wo Jesus sagt, ich versorge dich. Auch wenn wir beauftragt sind, in alle Welt zu gehen, zeigt diese Szene eins ganz deutlich. Nicht wir nähren Jesus mit unserer Arbeit. Auch nicht mit dem, was wir vielleicht an Erfolgen machen und segensreichen Dingen in der Gemeinde machen. Nicht wir nähren ihn, sondern er nährt uns. Er stärkt seine Jünger. Er ruft sie zurück in die Berufung. Er sagt, in meiner Nähe empfangt ihr alles, was ihr braucht. Du kannst jetzt diese ganzen Predigten hören und ihnen zustimmen und sagen, ja, das ist eigentlich logisch, ich lese das ja auch alles, es kommt ja immer wieder vor und auch der Predigtext so. Du kannst alles bejahen und trotzdem im Herzen kein Ja dazu sprechen. Darin sind wir unheimlich gut, Dinge in der Theorie gut zu finden und zu sagen, ja, bis hierhin. Soll die Gemeinde mal machen. Wir unterstützen auch, wenn das Alpha-Team wieder schön bald das alles vorbereitet. Das finden wir richtig toll, super, wir klatschen für euch, das macht ihr super. Kannst du dir vorstellen, dass du Teil des gesamten Auftrages bist? Eigentlich habe ich jetzt mehr über den Lesungstext gesprochen und im Epheserbrief will ich nur einen Vers zitieren, den 10. Vers. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. In dem großen Plan Gottes gibt es einen kleinen Part für dich. Etwas, was Jesus vorbereitet hat. Und Gott liebt dich und er hat dich geschaffen. Er kennt dich ganz genau mit dem, wie du tickst, was für dich möglich ist. Und deshalb, er überfordert dich nicht. Er wird, wenn du sagst, ich bin zurückhaltend, wird er nicht sagen, steig auf eine Kiste und predige laut. Aber er sagt, darf ich dir zeigen, wo du mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Prägungen, so wie du einzigartig bist, auch Teil sein kannst? Eigentlich heißt der Auftrag ja, mache zu Jüngern. Und manchmal denken wir jetzt geht es nur um diesen ersten Schritt, darum Menschen, früher haben wir gesagt, zu bekehren, dass sie diese Entscheidung für Jesus treffen. Zu Jüngern machen heißt noch viel, viel mehr. Zu Jüngern machen heißt zu Nachfolgern, die wissen, wer Jesus ist, die sein Wort verstehen, die wissen, wie sie beim Andocken im Gebet. Das ist viel mehr als Bekehrung. Natürlich sollen wir mutiger werden und mit anderen darüber sprechen. Aber auch das Verteilen von Flyern, ohne ein Wort zu sagen, ist Teil eines Auftrages. Suppen für das Lichterfest zu kochen, kann Teil deines Auftrages sein. Und ich möchte an diesem Beispiel kurz mal sagen, wir sagen es so oft, Entschuldigung, aber es kommt auf dein Herz an. Ich kann mich in die Liste eintragen und sagen, ich koche eine Suppe. Fällt mir leicht, kann ich gut? Nein. Ich mache es, weil andere gesagt haben, Mensch, guck doch mal, die Liste, die ist noch sehr, sehr leer. Und der pflichterfüllende Teil in mir sagt, na komm, dann mache ich das auch noch. Das mache ich jetzt einfach mal noch. Andere haben mich gedrängt, es muss ja gemacht werden. Oder ich kann sagen, Herr, ich werde diese Suppe kochen und ich begleite diesen Dienst mit einem Gebet. Herr, schenke doch, dass viele Menschen aus unserer Nachbarschaft kommen, dass sie, indem sie eine Suppe essen an einem kalten Herbstabend, dass ihnen innerlich warm wird und dass sie mit denen es leicht fällt, ins Gespräch kommen. Herr, schenk doch, dass auch dies ein Beitrag ist, dass Menschen dich finden. Das hört sich an, ist es nicht das Gleiche unterm Strich? Ich koche eine Suppe? Nein, es ist ein Riesenunterschied. Es ist der Unterschied, weil ich es Jesus hinhalte und sage, ich mache das, damit du groß wirst. Herr, das ist mein Beitrag. Lass es ein Anfang auf dem Weg zu dir sein. Zu Jüngern machen kann aber auch heißen, Menschen, die dann hier hineinkommen, zu begleiten. Frage, wie offen sind unsere Hauskreise, Menschen eine Tür zu öffnen, damit sie wirklich Jünger werden, Nachfolger, die fest werden, wo sie lernen, wie man Bibel liest, wie man betet, Gemeinschaft teilen. All das gehört dazu. Es heißt, wir sollen unsere Jüngerschaft so leben, dass andere zu Jüngern werden können. Und ich bin überzeugt, Jesus wird unsere Netze füllen. Und er wird dich gebrauchen. An deinem Ort, in deinem Alltag und mit deiner Persönlichkeit. Denk nur, wie unterschiedlich allein diese 7 in diesem Boot waren. Werden wir enttäuscht werden? Ja. Denn wir werden immer mit Menschen zusammen sein. Menschen werden uns enttäuschen. Wir können nur austeilen. Wir können ihnen auch, und das haben wir gerade bei Doris gehört, wir können ihnen die Entscheidung für Jesus leider nicht abnehmen. Das ist schmerzhaft, aber das ist das Prinzip des freien Willens. Ich kann das nicht für meine Kinder, nicht für meinen Ehemann, nicht für meinen Nachbarn, aber ich kann ihn in Beziehung zu Jesus bringen und ihm davon erzählen. Wirf dein Netz noch einmal aus. Ich möchte das heute wirklich werbend sagen. Lasst uns gegen alle Entmutigung aufstehen. Und wenn wir die nächsten Wochen noch weiter darüber hören, auch praktische Schritte, ich freue mich darauf, dass die Birgit Fingerhut nächste Woche predigen wird und mal sagt, wie kann denn so ein Gespräch aussehen? Heißt es heute ja. Ja, ich sage ja zu dem, dass Jesus sagt, ich möchte dich einbeziehen. Darf ich das? Auch da gilt der freie Wille. Jesus respektiert es, wenn du es sagst, aber er sehnt sich von Herzen danach, dass du Teil seines Auftrages wirst. Also leg doch heute deine Enttäuschung bewusst ab. Wir haben heute kein Kohlenfeuer, sondern ein Abendmahl. Den Ort, wo Jesus zeigt, ich habe alles gegeben. Ich habe alles bereit gemacht, dass Menschen gerettet werden können. Komm doch zu mir, leg deine Enttäuschung bei mir ab. Lass dir neu zusprechen, dass auch du berufen bist. Lass dir Mut machen von mir. Der Herr stärkt dich. Er sagt, ich würde dich gerne mit aussenden, neu aussenden. Schüttel den Fuß, den Staub von deinen Füßen da, wo es nötig ist. Und dann wirf dein Netz neu aus. Und ich glaube, der Herr wird Großes tun. Amen.